Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die sechste Folge House of the Dragon ist raus. Es wird also wieder Zeit für einen Spoiler-Talk. Die Handlung ist 10 Jahre fortgeschritten und welche Auswirkungen das hat, das klären wir jetzt. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Herzlich willkommen zu einem neuen Spoiler-Talk zu House of the Dragon. Und weil Toben und Marcel mich verlassen haben in Hamburg und München, habe ich mir heute den Christoph dazu geholt, um über House of the Dragon zu reden. Hallo Christoph, schön, dass du hier bist.
Hallo Niklas. Ich freue mich und ich habe keine Ahnung.
Das ist aber heute gar nicht so verkehrt, denn ich kann mir vorstellen, es gibt viele etwas verwirrte Zuschauer und da können wir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber vielleicht zum Einstieg kannst du ja erstmal so ein bisschen allgemeiner drüber sprechen, wie du bisher die Serie so empfunden hast.
Oh, also die Serie bisher fand ich richtig, richtig, richtig gut. Ich habe hohe Erwartungen gehabt, weil, gut, viele haben gesagt, nach der 8. Staffel Game of Thrones habe ich überhaupt keine Erwartungen mehr gehabt oder so. Aber ich fand, auch wenn die 8. Staffel in vielen Punkten wirklich, wirklich blöde war,
ja,
hat das jetzt bei mir nicht die Erwartungen gesenkt, dass man quasi auf dem Niveau wie Staffel 1 von Game of Thrones wieder einsteigt. Und ich finde, genau das hat die Serie bisher eigentlich gemacht. Sie hat eigentlich das Niveau von Staffel 1 Game of Thrones, richtig schönes Fantasy-Geschichte, Mittelalter-Geschichte, einfach wieder aufgenommen. Und fand ich, hat das bisher eigentlich sehr solide gemacht. Hier und da vielleicht kleine Kritikpunkte, aber ich bin bisher sehr, sehr angetan.
Wenn du jetzt einen Punkt nennen müsstest, der dir am besten gefallen hat und einen Punkt, der dir bisher am sauersten aufgestoßen ist, was würdest du da nennen?
Am besten gefallen hat mir bisher Matt Smith als Damon. Ich habe bekommen, es gibt so ein bisschen die Fraktion der Damon-Verteidiger. Und Damon. Ich finde, man muss Damon überhaupt nicht verteidigen. Er ist einfach eine spannende Figur, toll dargestellt, ein famoses Arschloch, so gesehen. Macht, finde ich, unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken und ihm bei seinen auch so Fragen, wie in der letzten Folge davor aufgeworfen worden sind, hat er die Bronzeschlampe, wie sie auf Deutsch genannt wird, hat er sie absichtlich umgebracht, ist das Pferd scheu geworden oder nicht und so, da finde ich so ein bisschen, dass da so eine Ambivalenz drin ist, finde ich ganz schön. Und was mir am sauersten, sauer aufgestoßen hat mir eigentlich nichts, wo ich jetzt direkt sage, oh, das finde ich total schlimm oder geht gar nicht. Was mich ein bisschen wundert oder überfordert, sind tatsächlich ein bisschen die Timeskips. Die fand ich anfangs noch sehr der Sache ein bisschen zuträglich sogar. Jetzt dadurch, dass es sehr viele Timeskips sind und dass dann immer wieder auch einfach Sachen, habe ich jetzt das Gefühl, das kann ja natürlich nachher noch aufgeklärt werden, aber unter den Teppich gekehrt werden. Wenn wir gleich noch drüber sprechen, was eventuell so unter den Teppich jetzt auch gefallen ist, wo ich mir erwartet habe, dass wir vielleicht in dieser Folge da was zu sehen bekommen oder zu hören bekommen, finde ich tatsächlich aber, dass es jetzt insgesamt mit den vielen Timeskips, die dann so ein bisschen Lücken lassen, schwierig. Funktioniert noch, aber schwierig.
Ja, ist auch ein guter Punkt, weil wir haben ja jetzt quasi die erste Episode, wo wir den zweiten Cast haben, die zweiten großen beiden Schauspielerinnen für Rhaenyra und für Alicent. Also einmal hat Millie Alcock gewechselt zu Emma Darcy, heißt sie. Und einmal Emily Carey zu Olivia Coke hat gewechselt, genau.
Wer ist da jetzt wer?
Millie Alcock und Emma Darcy sind Rhaenyra.
Okay.
Und die anderen beiden sind Alicent. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man sich erstmal nur die beiden anschaut, wie das so passt vom Match her zwischen den alten und neuen Schauspielern?
Im ersten Moment war ich nicht so angetan. Ich fand erst den Match nicht so gut. Im Laufe der Folge fand ich das dann aber doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich finde bei Alicent sogar optisch eigentlich das sehr gut getroffen, sehr nah dran. Ich habe jetzt mir nicht gemerkt, wie die Schauspielerin hießen, also es gerade gesagt, dass die erste Schauspielerin von Rhaenyra, fand ich, hatte ein sehr markantes Gesicht, sie sah interessant aus und das ist dann natürlich auch schwieriger, wieder jemanden dahinzusetzen, der dieses Markante dann immer noch hat. Ich finde aber, fand jetzt auch die neue Darstellerin eigentlich ganz gut.
Ich finde, ich habe es ähnlich empfunden wie du. Ich fand, in den ersten Szenen brauchte ich ein bisschen, um wieder quasi den Charakter in meinem Kopf mit dieser Darstellerin zu connecten.
Ist ja in der ersten Szene, es war ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, direkt mit so einer Geburtenszene dann angefangen. Ist auch dann ein bisschen schwierig.
Auf jeden Fall. Aber ich fand, dass die Schauspielerin es geschafft hat, so gewisse Eigenarten von der Millie Alcock aus den ersten Episoden, wie sie teilweise guckt und wie sie sich verhält oder wie die auch in einem Stuhl sitzt, so ein bisschen zurückgelehnt, hat die ganz gut übernommen. Also
fand ich auch, also darstellerisch auch hier stark. Also ja. Habe ich generell an Darstellern, mir sind jetzt keine darstellerischen Leistungen aufgefallen bisher beim Schauen, wo ich sage, oh, das hat mir aber jetzt nicht so gefallen, sondern eigentlich durch die Bank weg, finde ich, fällt mir jetzt kein Charakter an, wo ich sage, der ist nicht cool gespielt oder finde ich nicht gut gespielt, sondern da bin ich eigentlich von nahezu jeder Figur, die jetzt mehr Screentime hat, nicht die ganz kleinen Figuren oder so, bin ich bisher da sehr angetan.
Ja, ich ebenso. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass manche Figuren gealtert sind vom Äußeren her und andere Figuren nicht.
Damon
ist zum Beispiel...
Damon sieht exakt gleich aus wie vorher. Viserys sieht ein, zwei Jahre älter aus. Ja. Ich fand aber, bei den meisten ging das ganz gut, weil ich finde, so ein Mann wie jetzt der Lord Kraft, die Hand, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber halt der
Leine
Kraft.
Ja.
Bei dem, das sind jetzt so ein bisschen feinere Unterschiede. Also ich meine, das ist einfach ein Mann in dem Alter, da siehst du jetzt 10 Jahre plus minus, dass manche halten sich, ich gab ja immer lange das Meme mit Keanu Reeves zum Beispiel, der immer ewig gleich aussieht und so. Natürlich sieht Keanu Reeves jetzt nicht mehr aus, wie er beim ersten Matrix aussah oder sowas. Aber da kann man das noch leichter verkaufen. Dass du jetzt, ich habe am Anfang erst gedacht, jetzt sind wir so 3 Jahre in der Zukunft, 4 Jahre, sie kriegt jetzt ein Kind. Ja, vielleicht sind es auch nur 2 Jahre oder so, ich weiß das ja nicht, aber an irgendeinem Punkt, wenn du viele Timeskips machst, irgendwann musst du ja dann den Schauspieler auswechseln. Weil ich kann ja schlecht erzählen, ne, in der ersten Folge ist sie 15, dann schminke ich sie ein bisschen älter, richte sie ein bisschen anders da, dann ist sie 20. Das kann ich ein paar Mal machen, aber irgendwann, wenn sie dann 40 ist, sollte ich vielleicht mal einen anderen Schauspieler da hinnehmen. Oder finde ich auch besser, als jetzt, wie das bei anderen Sachen gemacht wird, dann da mit CGI das Gesicht einmal komplett umzumodeln. Aber ich habe halt im ersten Moment, als ich die Folge heute geschaut habe, gedacht, es ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Und erst als man dann gesehen hat, ganzer Haufen Kinder.
Ja, ganz
Haufen. Dann gesehen, okay, der erste, der ist, ja, roundabout 9 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Und das kam dann nachher auch als relativ passend raus, wenn es heißt, 10 Jahre.
Ja.
Und dann kann der Junge ja auch ganz gut 9 sein, das kommt ja hin.
Ja, genau. Also es sind sehr viele kleine Prinzen jetzt unterwegs.
Sympathische Kinderchen.
Sympathische Kinder, ja. Sympathische Kinder mit sympathischen Eltern. Ich finde es interessant, dass sie diesen 10-Jahres-Skip tatsächlich gewählt haben. Ich vermute, du hast das Buch nicht gelesen.
Ich habe von Game of Thrones gar nichts gelesen. Ich kenne nur die Game of Thrones-Serie und habe dann jetzt halt die ersten Folgen House of the Dragon geguckt und ich habe mich hier und da ein bisschen mal im Internet auch Videos und so dazu, ein bisschen roundabout auch Sachen gehört, aber nicht viel.
Ja, weil die haben tatsächlich, ich habe mich gefragt, wo sie hinspringen nach der letzten Episode, weil jetzt haben sie wirklich einen großen Timelapse gemacht, wo auch gar nicht so wenig passiert ist eigentlich dazwischen dann. Und sie haben es aber gut geschafft, aus meiner Perspektive, dass was passiert ist, also die wirklich wichtigen Punkte, nämlich, dass sie unglaublich viele Kinder bekommen haben alle, irgendwie dann doch noch gut genug rüberzubringen, dass zumindest ich noch weiß, wo wir uns in der Geschichte genau befinden und wie alle zueinander in Beziehung stehen. Meine Frage ist jetzt an dich allerdings, als jemand, der das Buch nicht gelesen hat und vielleicht auch nicht so deep in der Sache drinsteht, hat dich das verwirrt, wie alle da zusammenhängen und kannst du durchblicken, wie die ganzen Beziehungen sind?
Kommt jetzt ein bisschen noch an. Meinst du durch die Timeskips noch diese Beziehung oder jetzt auf, hast du
eine spezielle... Nehmen wir mal die Prinzen. Verstehst du ist es für dich offensichtlich, wie die Prinzen alle zueinander stehen?
Ja gut, für mich sind das jetzt erstmal in erster Linie mal kleine Kinder. Die Dynamik wurde schon so ein bisschen klar. Wir haben Aegon, den ältesten Sohn von Alicent und Viserys.
Genau.
Den Thronfolger, der ja auch als Baby schon in den Folgen vorher vorkam, der sich zu einem sympathischen jungen Mann entwickelt hat.
Ja.
Und wir haben seinen kleinen Bruder.
Ja. Aemon.
Aemon, der ein Waschlappen geworden ist, so wird es irgendwie ein bisschen dargestellt. Ja. Zumindest wird er von den anderen Kindern aufgezogen und so weiter. Und dann haben wir zwei Jungs von Rhaenyra.
Ja.
Der Jüngere, da kam jetzt gar nicht allzu viel vor. Und der etwas Ältere, quasi der Thronfolger. ist auch noch, wie ich ja gerade sagte, ist ja so um 9 Jahre alt oder 10 Jahre alt oder sowas in etwa. Und es gab ja diese Szene mit dem Drachen, den der Jüngere, weißt du den Namen?
Der Jüngere heißt Lucerys und wird Luke genannt.
Wie Lucerys quasi seinen Drachen bekommen soll, wo die
anderen... Aber ich glaube, das war der Ältere, oder? War das nicht Jace, also der Ältere, der den Drachen mal bekommen hat? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ich dachte, der Ältere ist Aegon.
Guck, jetzt wird es nämlich verwirrend.
Der jüngere Bruder von Aegon, den meine ich.
Ach so, Aemon ist das.
Der bekommt diesen Drachen bekommen, weil er keinen...
Der das Schwein im Endeffekt bekommt.
Der das Schwein dann da bekommt.
Ja,
eine Szene, die ich sehr witzig fand. Ich fand auch, sie haben das Schwein mit Liebe zurecht gemacht.
Ja.
Wo ich mir fast nicht vorstellen kann, dass die Kinder das da selber gemacht haben und so. Fand ich aber einen in die Welt sehr passenden Streich. Aber auch natürlich böse, und es ist, ich finde es immer schwierig, wenn man das A so oft, das ist so plakativ, oh, Kinder tun sich gegenseitig Böses an. Das ist sowas, das finde ich A ein bisschen flach, um so die, dazu, und B, es sind halt Kinder. Kinder machen allen möglichen Müll und so. Aber da fand ich, kam so ein bisschen die Beziehung der Kinder untereinander, also das schon, ich hätte jetzt gesagt, dann eine Hackordnung besteht dem Alter nach, nicht der Familienzugehörigkeit so richtig nach. Weil sie ja alle im Prinzip ja Targaryens sind, ist es ja auch die Familienzugehörigkeit nicht so arg.
Das ist übrigens vielleicht eine kleine Interpretation vielleicht auch von dem Buch. Bei dem Buch ist es wirklich so, dass sie von vornherein sehr verfeindet gegenüber den, also innerhalb der Familien sind quasi. Also du hast auf der einen Seite Jaceris, also Jace und Luke, und auf der anderen Seite Aegon und Aemond, und dann hast du auch noch mehr tatsächlich in den Büchern. Das haben sie hier, glaube ich, ein bisschen runtergekürzt, damit es ein bisschen übersichtlich ist.
Das haben sie, finde ich, aber auch innerhalb der Folge dann ja auch so vorgestellt. Weil am Anfang wirkt das wirklich so, ist es mehr quasi, wir mobben den jüngeren Bruder von, ich habe den Namen jetzt schon dafür, ist ja auch der Junge, der das Schwein bekommt, der wird jetzt hier geärgert. Und da stecken sie so ein bisschen gemeinsam drin. Es wird ja auch gesagt, hat sicherlich nicht Aegon die anderen angestiftet und so. Aber ich finde, dem kann man allen noch relativ gut folgen. Andere Sachen, denen man nicht so gut folgen kann, finde ich, innerhalb dieses Timeskips war, warum lebt Viserys noch?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ich war schon die Folgen davor, habe ich mir immer gefragt, okay, der muss doch jetzt sterben.
Ja.
Es ist doch an der Zeit, die ganze Zeit wird immer wieder nur alles Mögliche an Omen angedeutet. Er sticht sich am Thron, ihm faulen die Finger ab, als er diese unfassbar ästhetische Sexszene ist, wie man ihn da auf Allison sieht und er am Faulen ist am ganzen Körper.
Er hat jetzt den ganzen Arm verloren, ist dir jetzt aufgefallen?
Ja. Ich habe auch schon die Folgen vorher, habe ich immer drauf geachtet, also nachdem man die erste Folge hatte, wo ihm die beiden Finger gefehlt haben, habe ich sofort immer noch gefragt, hat er die Hand noch? Hat er die Hand noch? Hat er die Hand noch? Müssen sie ihm inzwischen die Hand abgemacht haben? Dann hat man ja irgendwann mal gesehen, dass er auf dem Arm, ich weiß nicht, haben sie ihm da, das fand ich, konnte man ganz schlecht erkennen, wenn man da nicht wusste, sondern da war diese Szene, wo sie ihm dann die Finger da behandelt haben nochmal oder so, also nicht das mit den Maden, sondern später, nachdem er da zusammengebrochen war, und dann sieht man seinen Arm, und ich habe das jetzt nicht extra nochmal angehalten und zurückgemacht oder so, weil ich gerne auch einfach so den ersten Eindruck auf mich lieber wirken lasse, und eine Szene, da sollte ja auch nicht so aufgezogen sein, dass ich sie 5-mal gucken muss, um sie zu verstehen, sondern wenn die Szene das uneindeutig macht, dann ist das ja eine Absicht. Und ich fand auch, da haben sie ihm irgendwie Schlamm auf den Arm zum Heilen oder irgendwas, oder hat er da wirklich, sah sein Arm wirklich so aus?
Tatsächlich habe ich mich das Gleiche gefragt, weil wenn in der Szene reden die ja auch darüber, dass da sagt der eine Maester, sollen wir nicht so eine Kräutertinktur benutzen, die eigentlich besser wäre, und der andere Maester sagt, nee, wir benutzen die Egel, weil wir immer so gemacht haben quasi. Ich fand aber auch, dass der Arm so aussah, als hätten sie da irgendwas drauf geschmiert.
Wie so ein Heilschlamm oder sowas. Ja. Ich habe irgendwann mal auf dem Knie so ein Erde-Ding irgendwas gehabt, das war auch so gräulich und dann halt so drüber und hat halt irgendwie komisch gerochen und sowas.
Aber ich glaube, der Arm ist halt einfach am Faulen. So, also das ist einfach übel.
Aber ich meine, wenn ein Arm so aussähe, dann bist du schon tot. Du kannst doch nicht, dann bist du ja schon komplett, deswegen wird ein Arm ja rechtzeitig abgenommen, wenn er schon so aussehen würde. Deswegen habe ich das jetzt für mich so interpretiert. Die haben da irgendwas gemacht, aber ich habe schon immer darauf gewartet, verliert er die Hand, verliert er den Arm und so. Und deswegen habe ich auch direkt von Anfang an drauf geschielt und jetzt, da ist doch kein Arm mehr. Und irgendwann, relativ spät gegen der Folge, sieht man es, glaube ich, das erste Mal so richtig sicher, dass da wirklich kein Arm mehr ist.
Ich habe auch fest damit gerechnet, tatsächlich, dass Viserys jetzt in dieser Folge stirbt. Tatsächlich.
Ich dachte also,
still kicking.
Wo ich das größte Bedürfnis habe, von wegen, ich hab's. Wo ich die meiste Verwirrung habe, ist einfach der Übergang vom Ende der letzten Folge, weil man kam ja am Ende der letzten Folge nicht drum rum zu diskutieren, was ist da eigentlich passiert? Und ich hatte natürlich stark gehofft, dass wir das in dieser Folge erfahren. Aber nein, wir haben einen Timeskip. 10 Jahre sind vergangen.
Du meinst, weil er umgefallen ist bei der Hochzeit und...
Ich war sicher, die letzte Folge hat damit geendet, dass Viserys gestorben ist.
Ach, okay.
Wirklich quasi noch, oder zumindest jetzt ins Koma fällt, irgendwas außer Gefecht gesetzt ist, sich davon nicht wieder erholen wird.
Ja.
Und dann haben wir noch dieses Ende mit der Leibgarnmann Kraut.
Ja, Kristen Kraut.
Kristen Kraut.
Ja.
Der den Lover von
Laenor
Velaryon, heißt die Velaryon?
Ja.
Zu Tode geprügelt hat, auf sehr brutale Art und Weise. Wir haben nichts mehr davon gehört.
Tatsächlich, das finde ich auch komisch, dass es da keine Konsequenzen gab irgendwie.
Also ich finde komisch, dass es keine Konsequenzen gab. Also er macht ja immer noch. Aber auch, dass wir jetzt nicht erfahren. Ich hatte fest damit gerechnet, dass wir jetzt erfahren, warum oder was da überhaupt passiert ist. Weil wenn es keine Konsequenzen gab, dann müsste es ja irgendwie einen guten Grund gegeben haben. Wenn der jetzt zum Beispiel der andere, man hat ja extra in der Szene, es stellt sich ja extra auch der Perspektive des Königs und so von dem Tisch aus jemand ins Bild. Die Leute sehen nicht, was passiert. Aber irgendjemand muss ja gesehen haben, was passiert. Weil wenn jetzt ein Kristen Kraut diesen Menschen da totprügelt, wenn der Mensch jetzt da gestanden hat und sein Schwert zieht und jetzt die Königin oder die Prinzessin da in dem Fall erstechen wollte, dann hatte er allen Grund, das zu tun und das ohne Strafe zu machen oder so. Aber so wirkte die Szene ja nicht. Und jetzt werden wir da einfach im Unklaren gelassen und Kristen Kraut ist jetzt fröhlich der Diener der Königin.
Tatsächlich ist das, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Also ich glaube, dass warum er das tut, erklärt sich schon in der Folge, aber, also weil die haben ja vorher noch so ein Zweiergespräch zwischen Gottfried, heißt der, der
Ja, also dass da ein gewisses Motiv da ist, ja.
Aber es gibt nichts, was das aus erklären würde, aus Kristen Kraut sich, dass er damit sagen könnte, ja Leute, der hat das und das getan, das stimmt.
Aber nochmal zu dem Motiv. Also ich sehe, er kam ja an und hat quasi zu Kristen Kraut, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, im Prinzip gesagt, hey, ich glaube, du bummst hier die Rhaenyra, kann das sein? Hä? Und er hatte ja vorher noch dieses, irgendwo gab es eine Szene, wo so im Prinzip, das darf keiner erfahren und so, und das fällt ja auch auf dich und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt genau war. Und hat er dann in dem Moment geschalten, oh verdammt, der weiß das, ich muss ihn umbringen, um unsere Ehre zu schützen, weil er ist ja der Erste, der es verraten hat. Und auch er, der Person verraten, durch die das eher rauskommen könnte oder sowas als... Naja, weil eigentlich sind sie ja beide in der gleichen Situation.
Ich habe das tatsächlich nicht als rationale Tat abgebucht, sondern als Überkochen von Kristen Cole, dass er einfach durchdreht quasi.
Ja, aber jetzt erklär mir das, weil genau das ist jetzt, kommen wir zu meiner Frage. Warum geht die Reaktion aber dann gegen den Lover vom Valerian Herrn.
Ja, also es ist natürlich richtig. Eigentlich, also ich glaube, die Aggression von Kristen Cole richtet sich eigentlich gegen sich selbst sogar. Weil er eigentlich denkt, was zur Hölle habe ich getan? Weil er eigentlich die Ehre als Königswache ist das Höchste, was sein Haus je erreicht hat. Und er beschmutzt das dadurch, dass er mit Rhaenyra geschlafen hat. Und er ist unglaublich wütend auf sich selber, dass er nicht mal diese Ehre retten kann, weil er auch nicht mit Rhaenyra fliehen kann, weil Rhaenyra das nicht will. Und der muss irgendwo hin mit seinem, der handelt die Situation einfach grauenhaft. Und ich glaube, er hat gedanklich auch schon innerlich abgeschlossen damit, dass er geliefert ist. Und das sieht man auch daran, dass er dann nachher einen Suizidversuch begeht quasi.
Sie hat ja sogar von der Inszenierung was von hier diese japanischen, ich glaube Seppuku oder sowas, also wie er da steht und dieses... das hat ja schon so eine ganz klare Beziehung zur, also nicht nur auf Selbstmord, sondern wirklich auf so einen Ehrenselbstmord, um seine eigene Ehre wiederherzustellen.
Ja, genau. Und also ich finde auch, dass sie das nicht besonders clever so aufgelöst haben. Und man merkt jetzt auch in der neuen Folge, dass, also ich könnte mir es am ehesten so erklären, dass quasi Alicent dann gesagt hat, okay, du hast mit Rhaenyra abgeschlossen, dann hole ich dich in mein Boot und leg vielleicht ein gutes Wort für dich ein irgendwo, dass er so da rausgekommen ist im Endeffekt. Aber das zeigen sie so in der neuen Folge nicht. Das muss man irgendwie so da rein interpretieren. Und man sieht jetzt halt auch in der neuen Folge dieser krasse Hass gegenüber Rhaenyra, der sich immer noch in Kristen Cole festgebissen hat. Mhm. Also man sieht ja einmal, da gehen die diesen Gang entlang und
sie ist richtige Abscheu bei ihm. Ja. Und das ist, finde ich, ganz tolle, in Anführungszeichen, tolle Charakterentwicklung. Weil er ist ja vom bildhübschen, tollen Ritter bei diesem Turnier zu einem verachtungswürdigen etwas verkommen, den man ja wirklich, geht der mir auf den Nerv. Ganz, ganz schlimm. Weil, also ich kann ihn nicht nachvollziehen. Ich finde das ganz schlimm. Also auch hat ja Rhaenyra scheinbar, also man hat ja am Anfang diese Szene gehabt, wo die dann miteinander geschlafen haben, wo ja ganz viele, diese Zögerlichkeiten, wie so langsam diese Rüstung aussehen, so immer wieder drüber nachdenken kann im Prinzip, ist das hier ein Riesenfehler, was ich tue? Und er sich ja aktiv, hätte er jedes Mal was sagen können, dass er es nicht möchte. Und ich verstehe diese Argumente, weil ich habe ein paar Mal Sachen im Internet gehört und so von wegen, wenn das jetzt andersrum gewesen wäre von den Geschlechterrollen, dann wäre das ja quasi eine Vergewaltigung gewesen aus dieser Machtposition raus. Und das sehe ich aber bei der Szene eigentlich überhaupt nicht, weil er hat immer wieder diese Momente gehabt, wo er innegehalten hat und überlegt hat und auch das Argument, ja, aber die Königin könnte ja nachher, nicht Königin, die Rhaenyra könnte ja nachher sagen, der hat versucht, sich an mir zu vergehen, köpf den Mann. Dieses Risiko hast du ja aber im Prinzip bei solchen mächtigen Leuten, also dann eigentlich, wenn du das so sagen möchtest, nonstop, könnt ihr jederzeit jeder sagen, hey, der passt mir nicht, köpf den mal. Und er ist ja wirklich ein sehr ehrenhafter Ritter und so, und ich weiß gar nicht, ob das war, ja, genau, ob das so ein Punkt gewesen wäre, wo das für Rhaenyra überhaupt so einfach gewesen wäre, zu sagen, hey, ich möchte den jetzt hier nicht mehr so haben. Und auch quasi die Weiterentwicklung der Geschichte gibt der Sache ja irgendwo dahingehend recht. Er möchte sie am liebsten sogar heiraten. Zwar aus einem gewissen Grund, um seine Ehre wiederherzustellen, aber man hat ja wirklich den Eindruck, dass er in Rhaenyra verliebt ist. Ja. Und dass es ihm irgendwo das Herz bricht, dass sie ihn eigentlich mehr oder weniger nur benutzt hat.
Ja. Und ich finde auch, dass der sich in die, also tatsächlich so weit in die entgegengesetzte Richtung entwickelt hat. Ganz krass merkt man das auch nochmal in der neuen Folge in der Szene auf dem Trainingshof, wo die Jungs trainieren da und der offensichtlich Aegon und Aemond, die Söhne von Alicent, bevorzugt und wo dann irgendwann Harwin Kraft auf seine Jungs quasi unterstützt. Und ich muss sagen, um zu der Szene so ein bisschen zu kommen, es war dann an der Stelle ein bisschen strange, finde ich, wie sie es gemacht haben, dass die sich im Endeffekt kloppen, weil offensichtlich haben alle Typen, alle Ritter in Westeros eine unglaublich kurze Zündschnur und denken kein zweites Mal darüber nach, was sie tun.
Das finde ich aber noch relativ
nachvollziehbar.
Ich finde, das passt zu diesem Typus Mensch, die sind. Aber ich finde, da zeigt sich ganz arg, wie unsympathisch der Herr Kraut geworden ist.
Ja, ja.
Weil er das einfach an diesen Kindern auslässt.
Ja.
Und das ist auch einfach was, das ist ja natürlich, ist das ja Absicht, dass sie das so inszenieren. Niemand verzeiht einer Person, wenn sie sich an unschuldigen Kindern vergreift.
Ja, also ich fand, es war trotzdem eine coole Szene. Aber das Verrückte ist ja, weil dann kloppen die sich. Und dadurch, sag ich mal, wird bekannt oder wird offensichtlicher, dass Harwin der echte Vater ist von Luke und von Jace. Und dadurch kommt erst ins Rollen, dass auch Rhaenyra sich wirklich jetzt darum kümmern muss, dass sie irgendwie da aus der Gefahr herausläuft, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie keine ehelichen Söhne hat, sondern nur uneheliche Söhne mit Harwin.
Ja. Ich fand bei der Szene noch, Ich hatte fast das Gefühl, dass da jetzt so eine Klammer geschlossen wird, während der Lord oder der Trainer, der andere aus dem Hause Kraft.
Harwin Kraft.
Harwin?
Harwin, ja.
Harwin, okay. Auf den Kraut einschlägt.
Ja.
Habe ich gedacht, jetzt kommt wirklich einfach die Klammer geschlossen zur Folge davor.
Dass er jetzt.
Dass er den Christian Kraut quasi auch den Schädel kaputt schlägt und ihn umbringt und er dann da so liegt. Das hatte ich. Kurzen Moment habe ich gedacht, dass das jetzt passiert und das fand ich gut. Ich hätte dann zwar gerne nachher noch aufgelöst bekommen, aber das hätte ich so eine schöne. Ich meine, gut, dann hättest du den Charakter dafür, dass du ihn jetzt erstmal 10 Jahre hast, dann doch, oh, ungestraft davonkommen lassen, ihn dann auf einmal so abzuservieren, hätte sich auch nicht stimmig ergeben in das Ganze. Aber fand ich, hatte vom Bild einfach was, wie er jetzt am Boden liegt und da aus Zorn so eine eingeschenkt bekommt. Das fand ich auch dadurch, dass er jetzt nicht dran gestorben ist, hat sich trotzdem so diese. Ne, fügt sich das als so, in so ein schönes Bild zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde auch ganz schön, wie sie das gehandelt haben mit der Beziehung von Rhaenyra zu Harwin. Weil bisher wurde das ja noch nicht mal angedeutet. Man hat zwar ein, zwei Szenen, wo die irgendwie miteinander interagieren. Ich glaube, Harwin trifft Rhaenyra einmal, als sie in der Stadt mit Daemon unterwegs ist. Da läuft sie einmal Harwin in die Arme. Und einmal rettet Harwin sie in der letzten Folge bei dem Getümmel.
Ah! Ja, da kann ich sagen, ich habe ihn quasi zum ersten Mal gesehen jetzt in dieser Folge. Der ist mir vorher nicht, also ich habe ihn sicherlich gesehen, natürlich, aber er war einfach ein Statist 7 für mich.
Also ja, das glaube ich, ich glaube, es geht vielen so. Weil Harwin, also Laine, sein Vater, den hat man schon im Begriff, weil er halt die Hand ist von Viserys. Ach,
finde ich ganz, ganz coole Figur.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist erstaunlich, weil er ist eine ganz, ganz kleine Figur in dem Buch und in der Serie haben sie geschafft, daraus echt auch einen Sympathieträger zu machen, ne? Weil er
tatsächlich, also es muss ja nicht so sein, aber beim Zuschauer jetzt so ankommt, ist so wirklich, er tritt wirklich für das Richtige ein und nicht für seinen eigenen Nutz. Und damit ist er ja wirklich ein Novum in Game of Thrones. Ja. Ein integrer Mann, der zwar gerne diese Macht oder so vielleicht mitnimmt und sowas, aber der wirklich von seiner Ehre bestimmt ist und wirklich danach handelt und eben nicht, um seinen Sohn in eine bessere Position zu bringen oder irgendwas, sondern einfach nur versucht, die richtigen Ratschläge zu geben. So kommt es ja zumindest rüber, ob das nachher wirklich so ist. Das kann ich ja jetzt auch die Bücher nicht gelesen haben und so gar nicht beurteilen. Aber das ist der Eindruck, der bei mir ankommt. Das macht ihn, finde ich, ganz interessant.
Ja. Was hat er davon?
Wenig.
Nee, also genau. Also Laine ist sein Vater und Larys Kraft ist sein Bruder, der jetzt auch mittlerweile zu einer wichtigen Persönlichkeit herangewachsen ist. Du guckst fragend?
Ich gucke fragend, weil ich mit dem Namen wenig anfangen kann. Ich habe aber die Befürchtung, dass wenn du mir einen anderen Namen sagen würdest, würde es besser funktionieren. Ist das der, ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass das ein Sohn von ihm ist. Der mit Klumpfuß.
Ja, genau, ich habe es falsch ausgedrückt. Es ist der Sohn von Laine und der Bruder von Harwin.
Ah, okay. Genau. Ja, okay. Genau. Ich dachte kurz, du hättest gesagt, dass er der Bruder von
Laine ist.
Und,
ja, die Namen, wahrscheinlich geht es euch genauso, dass mit den Namen das alles immer ein bisschen schwierig ist.
Können wir nicht immer ein Bild? Der hier. Also ich würde am liebsten immer sagen, der da.
Ja, ich blende immer Bilder dazu ein, aber nicht jedes Mal, wenn es darum geht. Mal gucken.
Ich halte ab jetzt, jedes Mal mache ich so und da muss jedes Mal ein Bild erscheinen.
Ja, gucken wir mal.
Mache ich dir ganz viel Arbeit.
Gucken wir mal. Aber ich fand sehr interessant, wie sie auch Larys, also den Bruder.
Larys, das ist der hier.
Genau. Wie der Scheiße. Das wird richtig viel. Egal.
Ich werde es nicht übertreiben.
Wie sie das, wie sie ihn inszeniert haben. Der ist nämlich in dem Buch ein Mysterium. Man weiß nie, was der vorhat. Man weiß nie, was der für einen Plan hat. Und jetzt hat man in der Folge hier ihn wirklich als ja die Kombination aus Varys und Littlefinger, also Kleinfinger, quasi der die Schemen da zieht und mit Alicent sich anscheinend verbrüdert. Und wirklich so die Verbildlichung des Spionagemeisters ist, der die ganz düsteren Taten durchzieht.
Das finde ich ganz interessant, weil man hat ja von ihm motivationsmäßig oder so wenig mitbekommen. Und wenn man wenig weiß, füllt die Fantasie den Rest. Und bei mir, ganz klar, war direkt so ein bisschen, weil er hat ja jetzt, wenn ich das richtig interpretiert habe, oder zumindest wie ich das jetzt verstanden habe beim Gucken der Folge, hat er ja jetzt seine Familie umgebracht.
So habe ich es auch verstanden.
Was ganz schön hart ist. Ja. Und für mich kommt das dann direkt vor, er ist der mit dem Klumpfuß, er wird immer darauf so reduziert. Da haben wir auch diese tolle Szene gehabt bei dieser Jagd, wie er sich zu den Frauen setzt und dann fährt Rhaenyra, glaube ich, diese Frauen an, so ein bisschen im Sinne von, und ihr sitzt den ganzen Tag nur hier und schwingt Reden und so, was habt ihr denn dafür bei Wochen? Er sitzt da so, holalalala, Fuß, was soll ich tun? Ne? Fand ich, da kam das schon so zum ersten Mal so ein bisschen rüber, dass er ziemlich intelligent zu sein scheint, sich halt dann dadurch einfach auf andere Pfade begibt als der große, stolze Ritter, der an Turnieren kämpft. Begibt er sich halt auf dieses, ich will nicht sagen auf das Niveau von, das klingt falsch, aber einfach auf die Pfade von Varys und Littlefinger. Und ich finde, das kommt dann einfach so ein bisschen rüber. Ja, wahrscheinlich hat er von seiner Familie immer nur, ist nur auf sein kaputtes Bein reduziert worden und sein Intellekt, er scheint ja sehr intelligent zu sein. Und der Vater war ja eigentlich auch nicht, also er wirkte jetzt nicht wie der große Turnierritter, aber er war ja auch schon älter, kann er in seiner Jugend ja gewesen sein. Und sein Bruder zeichnet sich durch große Stärke aus. Aber selbst sein Vater, der eher der intelligente Typ zu sein scheint, scheint ihm ja nicht irgendwie Wertschätzung und irgendwas entgegengebracht zu haben, sondern wahrscheinlich nur Verachtung und Abscheu und mein missgestalteter Sohn. Das kennt man aus so vielen Filmen und Serien und so. Und auch wenn es hier nicht gezeigt wurde, finde ich, entsteht im Kopf direkt dieses Bild davon, wie der wohl behandelt worden ist und so. Und dass er deswegen...
Es gibt... zudem auch eine sehr interessante Theorie im Internet.
Die ist der Sauron?
Nee, aber die will ich nur kurz erwähnen. Die stammt nicht von mir, muss ich dazu sagen. Dafür bin ich nicht clever genug. Aber es gibt die Theorie, dass ähnlich wie die Starks in Game of Thrones haben ja so eine starke Verbindung zu den Wölfen. Und in den Büchern ist es noch ein bisschen weiter. Die sind so eine Art Waage. Also die können sich in die Wölfe hineinversetzen, tatsächlich. Zumindest manche von denen. Mhm. Bran zum Beispiel. Der
das kommt ja auch in der...
Genau. Und es gibt die Theorie, dass Larrys Kraft das mit Ratten kann. Ja. Weil, oh! Ja, genau. Das, weil so oft Rattenshots gezeigt werden in der Serie.
Es waren schon ganz viele Szenen. Also, mir gehen hier gerade 100 Lichter auf. Das gibt ganz viel Sinn. Ja. Es gab so viele Szenen, zum Beispiel... Der Trank, der gebracht wurde. Jetzt würde ich unfassbar gerne nochmal die Folge gucken, ob man da irgendwo eine Ratte gesehen hat. Weil der Trank, den Rhaenyra bekommen hat, er wusste ja irgendwie davon und hat das Alicent erzählt. Und man sitzt da.
Woher weiß er das?
Warum weiß er das? Mhm. Ne? Das hat auch keiner mitgekriegt. Ja. Und auch an anderen Punkten. So oft wissen Leute Dinge, wo man sich fragt, warum weiß er das jetzt? Das gibt für mich gar keinen Sinn.
Ja.
Und ich habe das mit den Ratten immer anders so jetzt interpretiert. Weil ich fand immer, das hatte so eine Symbolik, weil die kam mir ganz oft vor, wenn es Viserys schlecht ging. Ja. Weil, glaube ich, jetzt in der Folge, ich erinnere mich, einmal hat man auch ganz prominent eine Ratte über irgendwo langkrabbeln sehen und Viserys guckt die in seinem Zimmer so an. Ratte. Naja, gut.
Aber ich meine, das war wahrscheinlich auch normal früher, ne, in so Schlössern.
So habe ich die Szene auch interpretiert. Aber jetzt zum Beispiel stelle ich mir wieder die Frage, vielleicht kannst du mir das hier direkt beantworten. Was war genau in der Szene, wo diese Ratte war? Was wurde da genau besprochen?
Ich glaube, dass da wurde gerade besprochen, war das nicht, nachdem Lionel Kraft gesagt hat, dass er zurücktreten will? Oder?
Ich glaube, das war die Szene danach. Also er hat ja, also ja, kurze Antwort. Der Lionel Kraft kam rein, also er hatte sich ja hingesetzt danach und wurde von Alicent da betüttelt so ein bisschen. Und Alicent ist ja dann nach dem Gespräch, weil sie sauer war, dass er quasi den Kraft nicht entlassen hat und ihn nur weggeschickt hat, ist Alicent ja sehr, sehr wütend abgedampft. Und er sagt doch sogar noch, der
Lionel?
Larrys? Sagt er sogar noch, dass es quasi der Befehl seiner Königin war und wer würde dem Befehl seiner Königin nicht Folge leisten? Ja. Und sie sagt, das habe ich doch nie befohlen. Und so, wenn er jetzt aber quasi durch diese Ratte geguckt hat, hätte er die Szene mit angesehen. Das passt also 1:1 eigentlich schon wieder da rein. Die Theorie klingt gut.
Obwohl er im Gespräch mit Alicent, die haben ja später zusammen ein Essen, da sagt er, du weißt etwas, was ich noch nicht weiß. Mein Vater hat die Gemächer des Königs aufgesucht. Und da lässt er sich das von ihr nochmal sagen. Das schließt ja nicht aus, dass er es schon weiß. Aber
wenn er weiß, dass diese,
Ja, klar.
Es wäre ja auch zum Beispiel auffällig, wenn er immer alles wüsste. Und woher soll er denn die Dinge, die in diesem Gespräch, wenn er sie nicht von seinem Vater jetzt gehört hätte, was ja theoretisch auch ginge, aber dann ist es ja auch einfacher, sich das von ihr erzählen zu lassen, als quasi, ich weiß das schon alles, frag dich mal, warum ich das alles weiß. Das wäre ja, er will sich ja auch nicht verraten. Also diese Theorie klingt.
Ich finde die auch cool.
Die ist gut.
Also ist schon, gut. Ist schon.
Jetzt muss ich alle Folgen nochmal gucken wegen dir. Danke.
Ja, danke. So ist das. aber ist vielleicht auch ein schöner Segway, um ein bisschen zu Alicent zu kommen. Weil ich finde, in dem Charakter von Alicent ist was Interessantes passiert in diesen 10 Jahren.
Ey, die hat sich äußerlich krass verändert.
Aber die hat sich auch von ihrer Einstellung zu Rhaenyra krass verändert. Denn, ja, pass auf. Also es ist nämlich so, dass ich würde sagen, der Knickpunkt ist in der letzten Folge gekommen tatsächlich, nachdem sie erfahren hat, dass Rhaenyra sie belogen hat. Da hat sie festgestellt, okay, auf Rhaenyra ist auch kein Verlass, ich stehe hier für mich allein.
War ja auch vorher schon ein ziemliches Auf und Ab. Also ich finde nicht, dass es da jetzt nur passiert ist, aber das war so vielleicht der letzte Restknick oder so.
Genau. Aber ich finde, in der jetzigen Folge merkt man bei ihr schon echten Hass. Also insbesondere in der Szene, wo Rhaenyra das durchaus sinnvolle Angebot macht, dass Jace, also ihr Erstgeborener, sich mit Helena verheiratet.
Da ist er kurz davor, also das wirkt ja, als würde sie am liebsten einmal hier ihr vor die Füße spucken und sagen, geht's noch?
Ja, genau.
Hau mal ab, du.
Obwohl das aus politischer Sicht und für das Reich eine super Sache wäre, weil dann hättest du diesen Drift zwischen den beiden Häusern quasi geschlossen. Klar, ist auch Inzest, aber naja.
Ich weiß jetzt zum Beispiel jetzt auch gar nicht, auf welche Fraktionen das nach, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man das ja wahrscheinlich. Ich meine, das Einzige, was ich weiß, ist, man kann ja auch hier wunderbar in die Zukunft spoilern, oder? Ich weiß ja auch nichts. Also ich kann ja nur, ich spekuliere ja.
Du kannst gerne spekulieren. Ich versuche nicht mit meiner Reaktion zu spoilern, sagen wir so.
Okay. Ja. Also von allem, was ich verstanden habe und wie läuft es ja auf den Bürgerkrieg innerhalb der Targaryens hinaus, das fing ja schon damit an, dass, glaube ich, in der ersten Folge groß davon geredet wird, das Haus Targaryen ist so unfassbar mächtig, das Einzige, was Haus Targaryen zu Fall bringen kann, ist Haus Targaryen selbst. Und ich weiß gar nicht, auf welche Fraktion läuft das jetzt nachher hinaus. Eigentlich sitze ich seit der ersten Folge da und warte, okay, es soll der große Krieg kommen, dieser König hier ist schwach, das wird mir von Anfang an gezeigt. Und die Erbfolge ist, na, da haben wir eine Frau, die Leute werden die Frau nicht anerkennen, da haben wir den Bruder mit, und da haben wir da die Königin und ihre Söhne und so. Und ich kann ja nur davon ausgehen, im Prinzip sind es für mich jetzt so 3 Fraktionen. Und für mich mutet die Serie bisher einfach so an, dass wir eigentlich die ganze Zeit in der ersten Staffel jetzt vorbereiten, wer schließt sich welcher Fraktion an. Und da finde ich Alicent so ein bisschen schwierig, weil Rhaenyra, also ich weiß gar nicht so genau, ist Alicent jetzt quasi eine eigene Fraktion? Weil sie macht das ja im Prinzip für ihren Sohn. Aber da finde ich, da passiert noch so wenig. Weil sie hat jetzt im Prinzip diesen einen Verbündeten, der ihr so ein bisschen Zuschuss ist und natürlich so ein bisschen die Zustimmung der Leute allgemein. Aber sie stellt sich halt, finde ich, überhaupt nicht clever an. Sondern eigentlich, finde ich, wirkt sie die ganze Zeit nur bockig.
Ja gut, kann ich jetzt wenig zu sagen. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass so die Herzen der Fraktion sind auf der einen Seite schon Rhaenyra und auf der anderen Seite Alicent. Also das ist auch dieser große Konflikt zwischen den beiden, wo jetzt Rhaenyra quasi den letzten Versuch gemacht hat, komm mal, verheiraten wir unsere verwandten Kinder, dann wird alles super. Und wo Alicent dann aber schon an einem Punkt ist, nee, mach ich auf keinen Fall. Super lustig fand ich auch, wie Viserys darauf reagiert. So, so eine super Idee.
Er ist ja eh immer so, so ein fröhlicher Typ. Oh, das finde ich gut. Können wir jetzt was essen gehen?
Ja, aber dann merkt man auch, wie wenig Macht er nur noch hat. Ja. Weil, was er sagt, ist eigentlich komplett egal. Rhaenyra sagt, nee, das Treffen ist noch nicht vorbei. Ich muss noch was sagen. Und Alicent sagt, nee, das machen wir nicht. Das besprechen wir ein anderes Mal irgendwie.
Aber also, deswegen finde ich das halt so eine Schwäche, weil ich habe irgendwie das Gefühl, für mich sind die Fronten viel mehr Rhaenyra und Daemon.
Echt?
Ja, aber ich verstehe zwar, klar, der Thronfolger und der Anspruch da, aber außer, dass sie so ein bisschen, ich habe für mich so das Gefühl, sie möchte eigentlich nur Rhaenyra an den Karren pinkeln und sie hat ja nicht mal große Ambitionen. Selbst als ihr Vater sie noch gedrängt hat, hat sie ja gar keine Ambitionen groß gehabt, irgendwie zu sagen, ha, ich möchte aber, dass mein Kind König wird. Sondern sie war ja eigentlich da ziemlich zurückhaltend. Der Druck kam ja von ihrem. Und jetzt, aus Hass gegenüber Rhaenyra, kommt das so ein bisschen. Aber ich habe immer noch, empfinde ich beim Schauen, sie gar nicht als so richtigen Player in diesem Spiel, sondern mehr als, ja, als Gegenpol zu Rhaenyra, aber für dieses sich in Position bringen, für den Kampf um die Krone, das Game of Thrones. Ich meine, das ist einfach das, was ich von dieser Serie halt irgendwo erwarte. Oder zumindest vermute. Da ist für mich Daemon der weit interessantere, und ich habe halt die Bücher nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob Daemon da überhaupt dann nachher noch eine große Rolle spielt, außer dass er jetzt am Anfang viel Unheil gestiftet hat. Oder ob er sich noch auf eine der beiden Seiten schlagen wird. Aber ich hatte immer so das Gefühl mehr, dass es so ein bisschen nachher drum gehen wird, ist es Rhaenyra oder ist es Daemon? Weil die haben so viel Aufmerksamkeit bekommen in der Serie, auch über ihr Zusammenspiel.
Das stimmt. Und das ist auch alles noch wichtig und relevant. Aber ich glaube, das, was Otto in der letzten Folge am Tor zu Alicent gesagt hat, hat sich in Alicent schon sehr verfestigt. Das erkennt man nämlich in der Szene, wo Aegon masturbierend da am Fenster steht. Und dann kommt sie rein. Fand ich übrigens saulustig.
Ich fand das eine sehr seltsame Szene.
Es war eine sehr Game of Thrones-ige Serie. Szene, ja. Also das wird's auch in keiner anderen Serie sehen. Aber da wird Alicent richtig wütend, weil, und projiziert das alles auf ihren 13-, 14-jährigen Sohn, keine Ahnung, irgendwie so, dass er noch nicht begriffen hat, dass es um sein Leben geht. Und da, finde ich, merkt man, dass Alicent halt schon das verinnerlicht hat, was Otto ihr gesagt hat. Also, dass es entweder Aegon oder Jace ist, also oder quasi Rhaenyras Erbanspruch. Und deswegen glaube ich schon, dass sie das sehr verinnerlicht hat. Diese Angst davor, dass da ein Krieg ausbrechen könnte und wenn er ausbricht, dass sie bereit sein muss. Und sie quasi diese Brücken schon abgebrochen hat, weil sie sich quasi schon gut positionieren will.
Aber da habe ich halt trotzdem immer noch mehr das Gefühl, dass sie das halt nicht aus dem Antrieb macht. Also ich meine, es ist ja für sie eh nie die Frage gewesen, ich möchte herrschen. Das wäre ja, wenn dann, für ihr Kind. Aber auch da habe ich doch vielleicht den Antrieb, ja, ich möchte, dass mein Kind das überlebt und so weiter und so fort. Aber ich habe ihren Hauptdrive sehe ich immer noch darin, Rhaenyra war kacke zu mir, ich möchte es dir heimzahlen.
Ja, es ist auf jeden Fall da. Also diese Motivation, man merkt man ja auch, wenn die aufeinandertreffen. Und auch die Anfangssituation, der Rhaenyra zu sagen, bring mir das Kind, 10 Sekunden, nachdem ihr das Kind geboren hat. Was ist das denn für eine Aktion? Also, das ist super strange.
Das hatte ich so ein bisschen als, das ist jetzt so richtig einmal Macht zeigen. Ja. Wirklich einfach hier, komm, ich bin die Königin, spring mal, noch habe ich die Macht.
Ich glaube auch, dass da noch was anderes mitschwingt. Ich glaube nämlich auch noch, dass es darum ging, dass sie sich vergewissern wollte, dass es auch ein Bastard ist.
Ja, aber das finde ich jetzt so ein bisschen schwach, weil ein neugeborenes Kind...
Das stimmt,
Also ja. bei den anderen Kindern, ja, da ist es eindeutig und so weiter und so fort, aber bei einem Kind, das quasi gerade 3 Minuten alt ist, zu sagen, hey, das hat braune Haare. Nein, da hängt ein bisschen Blut noch in den Haaren drin und so. Das ist halt... Ja, es gibt natürlich den Auftakt zu der Szene, die uns ja überhaupt demonstrieren soll, hey, das sind alles Bastarde. Und nochmal so ein bisschen uns auch Alicent unsympathisch machen soll.
Tatsächlich, das wundert mich auch ein bisschen, dass sie das so aktiv machen. Also, weil bisher war es ja doch schon immer so, dass man in der Serie für beide gut verstehen konnte, beide Positionen. Man kann auch Alicent immer noch verstehen, aber ich finde, sie haben sich...
Ich finde es tatsächlich schwierig teilweise, sie das... Also
aber erst seit der Folge jetzt, oder?
Nee, von Anfang an. Also ich finde, mag ja an mir persönlich liegen, aber ich finde ihren Standpunkt immer... Was sie dann auch für mich so unsympathisch macht, ist, dass ich oft ihren Standpunkt so sehr wenig nachvollziehen kann. Weil auch am Anfang dieses, die waren gute Freundinnen und so und die Sachen, an denen das zerbricht, finde ich... Wow, das ist ihr Ernst? Deswegen ist sie jetzt so pissig? Wie gesagt, mag ja an mir liegen. Ich finde es nicht ganz... also warum da so ein extremer Hass, so eine extreme Feindschaft draus entstanden ist, wenn du mir jetzt sagen würdest, sie hat unfassbare Ambitionen und jetzt ist Rhaenyra hier Thronfolgerin und nicht ihr Kind und sowas, dann könnte ich das mehr nachvollziehen, aber ihr fehlt diese Ambition, zumindest am Anfang extrem, und dadurch finde ich auch diese Dynamik nicht so hundertprozentig nachvollziehbar.
Okay. Aber wir haben eine wichtige Person eben angesprochen und das sollten wir auch noch auf jeden Fall drauf eingehen, Pentos. Und in Pentos chillt jemand, nämlich Daemon.
Ah, ich wollte gerade sagen, das hier ist Pentos als Figur, aber nein, das ist scheinbar keine Figur.
Ist ein Ort.
Da kann man nämlich jetzt die Klammer, finde ich, wunderbar zu dem, was wir am Anfang hatten, schließen. Die größte Schwäche, das ist nämlich, glaube ich, war die erste Frage, die mir gestellt hast, so mit was ich am... und das finde ich tatsächlich jetzt den Übergang von der letzten Folge zu dieser Folge. Und dieses Offenlassen von Dingen. Und einfach quasi manchmal vor vorgefertigte Tatsachen gesetzt zu werden. Durch diese Zeitsprünge eben. Und bei Christian Kraut, so, schwierige Sache ist das hier. Bei Christian Kraut war es einfach der Punkt, wo der mir komisch aufgestoßen ist, dass wir diese, was ich in der Folge davor noch sehr, sehr cool fand, dieses, wir lassen Dinge ambivalent, wir lassen sie offen. So haben wir das ja ähnlich auch gehabt mit jetzt einfach der Pferdescheu-Szene, wo ich habe die jetzt irgendwann nochmal irgendwo auf YouTube in einem kurzen Ausschnitt nochmal gesehen, also jetzt auch nicht angehalten durchgeskippt, sondern einfach nochmal die Szene gesehen und jetzt mit anderen Augen drauf geguckt. Ich finde sogar, es wirkt so, das Pferd scheut und er möchte das Pferd beruhigen. Ich finde wirklich, es wirkt so, als hätte er die nicht umbringen wollen, sondern als hätte er erstmal, sie hätte erwartet, sie ist nervös, weil er da so steht. Und das behaupte ich jetzt von Sachen, die ich schon mal gehört habe, merkt das Pferd natürlich. Natürlich merkt das Pferd, wenn der Reiter nervös ist. Ich habe keine Ahnung von Pferden. Und deswegen scheut das Pferd dann, als er näher kommt oder so. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass er jetzt aktiv, und ich finde, das ist ja das, was die Figur so interessant macht, wie viele Szenen wir hatten, wo er einfach nicht redet und solche, einfach nur durch seine Präsenz. Du kannst ihm überhaupt nicht in den Kopf gucken. Du fragst dich immer, was ist los bei dem? Und bei ihm haben wir jetzt ja wieder durch diesen Timeskip, wir kommen quasi von dieser Szene, wo wir uns fragen, was ist eigentlich da passiert? Oder er hat ja auch mit Rhaenyra da gestanden, als das mit Christian Kraut passiert ist, der dann den
Gottfried
den Gottfried da niedergeschlagen hat. Da in dem Moment, wo das passierte, stand er ja mit Rhaenyra da. Und die haben so sich unterhalten wieder. Und das wurde ja dann dadurch unterbrochen. Und da wurde auch wieder, finde ich, alles offen gelassen und wir sind jetzt da, wo du jetzt gerade eingesetzt hast.
Ja. Also, tatsächlich kann ich da das sehr gut verstehen, wenn man da ein paar Fragezeichen hat. Also, aus mehreren Gründen. Weil offensichtlich ist er mit Lena verheiratet, was ja immerhin angedeutet wurde, dass da zwischen den beiden so ein bisschen Funke ist in der letzten Folge.
Die Figur kann man auch für diese 10 Jahre Zeitskip, ich meine, wäre mit der gleichen Schauspielerin schwierig gewesen, sehr gut nachvollziehen. Ich habe sofort von ersten Sekunde an verstanden, ach, das ist doch hier die Kleine, die mit Viserys durch den Garten gegangen ist, wo man dachte, oh mein Gott, ist das widerlich, der kann doch nicht dieses 12-jährige Mädchen heiraten.
Das war eine gute Szene. Ja, das kann man bei ihr sehr gut nachvollziehen, das stimmt. Aber man muss natürlich erstmal auch da ein paar Sachen erstmal schlucken, sage ich mal so, dass zum einen Lena und Daemon verheiratet sind und zum anderen die auch schon 2 Kinder haben und sie auch noch mit dem 3. Kind schwanger ist quasi.
Offensichtlich muss er sich ja mit Viserys wieder besser vertragen haben nach all dem, was quasi innerhalb dieser 10 Jahre passiert ist, weil sonst hätte er wohl kaum, denke ich jetzt einfach mal, quasi die Erlaubnis gekriegt, hier die zu heiraten, die vorher er fast geheiratet hätte aus politischen Gründen und so.
Aber die Frage ist dann, warum ist er in Pentos? Das ist jetzt vielleicht...
Dann musst du mir jetzt kurz helfen. Wo, was, wie genau ist Pentos?
Wenn ihr euch, ich werde die Karte einblenden, wenn ihr euch Westeros als England vorstellt, quasi so, dann ist Pentos quasi im Kontinent daneben,
wie ich dachte,
quasi
das Europa. Ist Braavos? Oder wie heißt der andere Kontinent?
Essos.
Essos, genau. Braavos ist auch ein Land da, genau wie Pentos.
Das sind Städte.
Städte,
also Stadtstaaten quasi. Genau. Braavos ist eine Stadt, Pentos ist eine Stadt.
Okay.
Und ich glaube, die heißen die neuen freien Städte.
Kam Pentos schon mal in Game of Thrones vor?
Ja, Pentos kam vor, das war die Stadt, wo ganz am Anfang Daenerys von diesem Händler erhalten wurde.
Da habe ich nämlich jetzt gerade spekuliert, ob das diese Stadt war. Okay, dann.
Das war Pentos.
Der Name Pentos klingelte schon bei mir, aber ich konnte halt jetzt einfach nichts mehr damit anfangen.
Ja, es ist nämlich nicht auf dem Kontinent, es ist auf einem anderen Kontinent, ist aber gar nicht so weit weg. Also es ist einfach nur.
Aber das hatte ich jetzt halt beim Gucken nicht verstanden. Ich dachte, die sind halt irgendwo in Westeros.
Ja. Ich meine, dieser Gastgeber geht ein bisschen darauf ein, dass mit Pentos und Lysa in der Vergangenheit ein Krieg war und dass das irgendwie, aber das nachzuvollziehen, wo das geografisch verordnet ist, da hätte das
halt... Wenn man einfach dann auch das andere, ich meine, die anderen Sachen sagen, mir jetzt als nicht... Das ist ja ganz schön, dass man so ein bisschen die Perspektive hat, du kennst dich sehr aus, ich gucke die Sachen und habe halt nichts davon gelesen und so. Das sind halt die Sachen, die dann bei mir, das reicht, um es zu gucken. Ich kann nachvollziehen, was hier passiert, aber diese Details, denen kann ich dann halt nicht folgen.
Da vermisst man ein bisschen das alte Intro. Weil beim alten Intro war ja noch die Geografie, wurde die dann Locations immer erläutert.
Ja.
Und tatsächlich, kurz zum Intro, es gibt jetzt die ersten großen Änderungen im Intro, wie das Blut fließt, aber man versteht immer noch nichts.
Also, da müsste ich aber auch, da müsste ich ja quasi auf zwei Bildschirmen hier das laufen haben und das überhaupt, weil ich meine, das Blut fließt und macht so, ob das jetzt so fließt oder so. Ich finde das Intro nicht gelungen, aber das ist ein...
Ja, haben wir auch schon. Thema.
Also was heißt nicht gelungen? Wenn ich es nicht an dem Game of Thrones Intro messen würde, würde ich sagen, ist ein Top-Intro, tolle Musik, fertig. Aber gemessen an
Game of Thrones. Es hat keinen Informationswert, weil also das Casual-Cooker versteht da gar nichts.
Ich fand aber auch, sagen wir mal, das habe ich bei Game of Thrones auch nicht von der ersten Folge an verstanden. Das kam mit der Zeit über die Staffeln. Ich meine, wir haben acht Staffeln Game of Thrones gesehen. Ich weiß nicht, wie das war, als ich die erste Staffel geguckt habe. Ich meine, ich habe die ersten zwei oder drei am Stück geguckt.
Vielleicht hast du das Intro auch einfach übersprungen dann.
In der ersten Staffel vielleicht noch oder so. Aber ich weiß, später habe ich es immer, weil ich es auch dann sehr mochte, habe ich es immer laufen lassen. Aber bis ich so richtig drin war, kann das auch sein, dass ich das da mehr geskippt habe. Aber ich weiß, ich habe das am Anfang, konnte ich das auch nicht einordnen, weil dann kenne ich ja auch mit den Orten nichts anzufangen. Wenn du mir irgendeinen Ort zeigst, von dem ich keine Ahnung habe, bleibt das ja auch nicht hängen.
Ja. Nee, also bin ich bei dir. Ich finde das Intro, haben wir hier auch schon besprochen, das ist, haben sie nicht ideal gelöst.
Aber gut, Pentos.
Pentos, genau. Daemon und Laena. Und was ich interessant finde, dass hier gezeigt wird, dass Daemon vergleichsweise zufrieden ist, zumindest auf der Oberfläche mit seiner Situation an Pentos.
Das fand ich auch faszinierend, weil das passt nicht dazu, wie er bisher dargestellt war. Bisher war er wirklich ruhelos und ich war auch wirklich irritiert. Er sitzt ja jetzt seit... Weil die Kinder waren ja auch... Wie alt waren die Kinder so?
Ja, so 8 oder 9 oder sowas.
Der muss ja jetzt... nicht vielleicht in dem Haus, aber ich stelle mir das dann natürlich... Ich meine, das war ein Zeitskip. Ich muss mir die Sachen vorstellen. Ich krieg sie ja nicht gezeigt. Und ich krieg jetzt doch den Eindruck, ja, der macht seit 10 Jahren jetzt Happy Family Life.
Ja, ich bin jetzt aus den Daemon-Szenen auch so weggegangen, dass er es quasi aktiv versucht. Also, dass er quasi sagt, okay, ich versuche dieses Happy Family Life, aber dann kommt ja durchaus auch in der Folge eine Szene, wo die auf dem Dach miteinander reden, wo sie sagt, ja, aber du magst den Wein hier eigentlich nicht, du liest einfach nur in alten Geschichten über Valyrian und so weiter eigentlich die ganze Zeit, also du versuchst es aber so wirklich, ich merke, dass du das eigentlich auch nicht so richtig willst. Das wird zumindest angedeutet.
Ja, ja, nein, das schon, ja, ja.
Aber es ist schon ein, also man hat schon das Gefühl, dass Daemon in dieser Folge auf einmal zum Familienmann geworden ist, auch wenn er anscheinend seine eine Tochter ein bisschen ignoriert, was auch immer.
Ich weiß nicht, das spricht jetzt aber auch nicht dafür, dass er den anderen mehr Aufmerksamkeit gibt. Die fühlt sich ignoriert, aber über den anderen haben wir da, glaube ich, einfach nur nichts drüber gehört. Oder ich weiß nicht, ob er den anderen jetzt... Es ist einfach dadurch, dass man es nicht gezeigt bekommt. Und ich weiß ja gar nicht, worauf will diese Serie hinaus, sondern wie viele Staffeln wird das geben und so. Aber für mich könnte die Serie sich hier und da einfach noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit ich weniger solche Fragezeichen habe. Das kann aber auch sein, dass ich in 3 Folgen sage, oh, oder in 3 Staffeln sage, hoi, da haben wir uns am Anfang aber viel, viel, viel Zeit gelassen. Weil an sich
tatsächlich muss ich
sich ja schon auch
Zeit. Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe das bei der Folge auch so empfunden, dass da jetzt viel geskippt wurde. Aber mit dem Wissen, dass halt noch eine sehr große Geschichte danach kommt, die sehr komplex ist und sehr umfangreich, verstehe ich, warum sie es tun. Und ich glaube, die sind so einen Kompromiss gegangen, weil das ist wirklich wunderbar gemacht in dieser Historie von Westeros, dass halt alle Sachen zusammenhängen. Und wenn man Geschichte erzählt, hat man ja immer das Problem, die Ursache liegt noch ein bisschen tiefer. Die Ursache vom Zweiten Weltkrieg war der Erste Weltkrieg unter anderem. So. Und fängst jetzt an, den Ersten Weltkrieg zu erklären und den Zweiten Weltkrieg zu erklären? Also wo fängst du an mit der Geschichte quasi? Und die haben da einen Kompromiss gewählt, am Anfang so ein paar Sachen erklärt und dann mit den jungen Rhaenyra und Alicent gestartet.
Und aber das hat auch große Schwächen, weil zum Beispiel, ich wird sich jetzt zeigen über die nächsten Folgen, fand zum Beispiel die Darstellung von Rhaenyra großartig. Hab der unglaublich gern, hab dadurch auch so ein bisschen für Rhaenyra quasi geroutet, weil die einfach ein nachvollziehbarer, wirklicher Charakter war. Ich meine, klar, dieses, du bist die Prinzessin, bist eingesperrt, du möchtest auch mal Abenteuer erleben und oh, hier, guck mal, das ist Sex und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge, das ist einfach für den normalen Menschen nachvollziehbarer als König sein oder irgendwas und so. Und dadurch, dass wir halt diese Timeskips haben und so und jetzt die Schauspieler wechseln müssen, muss ich einfach sagen, wenn du das Gesicht der Person mal eben austauschst, ich meine, ja, ich weiß, vom Handlungshof ist das immer noch diese Figur, aber die Emotion und das Hirn macht das nur zu einem gewissen Grad mit. Ich nehme vielleicht 80% dessen, was ich vorher über Rhaenyra hatte, nur auf die neue Rhaenyra mit. Nicht 100%. Und das ist halt so der Trade-off, den du irgendwo dann hast. Weil ich verstehe, es ist notwendig und wirst vielleicht auch im Nachhinein sagen, wow, da haben sie sich sogar zu viel Zeit gelassen, hätten sie mal schneller dahin gehen können oder so. Aber du verbaust dir natürlich schon so ein bisschen die Punkte, die du am Anfang aufgebaut hast, wieder.
Für die emotionale Bindung zu den Charakteren ist es problematischer.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber kommen wir nochmal kurz zu Daemon und Laena zurück.
Entschuldigung.
Nee, ist kein Problem. Aber ich finde, hier war die Folge am schwächsten. Bei Laenas, also jetzt um mal zu der kritischen Szene zu springen, wo wir wieder eine Geburt haben, die schief geht, was ja wirklich, also ich muss sagen, das ist scheint ein echt, war im Buch auch ein zentrales Thema, aber die Serie betont das nochmal extrem, wie schwierig Geburten anscheinend sind in dieser Welt, weil das ist jetzt schon die dritte Szene oder vierte Szene,
wo wir... Wie viele Frauen sind, bevor wir gute Medizin hatten, wie heute bei Geburten gestorben, weil so weit, das ist ja nicht weg von der Realität, ich glaube, das...
Nee, das ist auch super. Also ist aber auch interessant, dass sie das so hervorheben. Aber dann fand ich, haben die das nicht ideal gehandelt, wie Laena auf diese schwierige Geburt reagiert.
Da möchte ich kurz reingerätschen, weil wir haben ja schon in der, das war die erste Folge direkt, oder?
Ja.
Wo wir die Geburt hatten, wo die Mutter von Rhaenyra gestorben ist. Weil ich hatte jetzt den gleichen Kritikpunkt an dieser Szene, wie ich sie an der Szene hatte. Ich kenne mich medizinisch, damit muss man heute Gott sei Dank ja auch nicht mehr so sehr dich mit der Frage auseinandersetzen. So, wir haben jetzt hier eine schwierige Geburt und wir haben jetzt die Option, wir schneiden die Mutter auf, die Mutter wird sterben und das Kind lebt, was dann in Folge 1 passiert ist. Oder wir machen das nicht. Es wurde kein Mal auf die Option B eingegangen, im Sinne von, ich würde gerne wissen, wenn ich jetzt die Mutter von Rhaenyra, wenn die jetzt nicht aufgeschnitten worden wäre, um das Kind rauszuholen, hätte die das überhaupt überleben können? Oder wär die so oder so gestorben? Weil ich finde, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ich meine, das ist grausam und brutal, wie das passiert. Aber wenn jetzt die Frage ist, beide sterben oder ich schneide sie auf und das Kind hat eine Chance, dann ist sie einfach in dem Moment quasi schon tot. Aber da wird nie drauf eingegangen, ob das jetzt so ist.
Es wird impliziert, aber du hast recht, ja.
Und ich würde zum Beispiel, ich finde das für mein Gefühl gegenüber den Charakteren total wichtig, ob es jetzt der Fall ist, er hat sich jetzt dafür entschieden, seine Frau zu opfern, um nochmal ein Kind zu haben, das eventuell ein männlicher Nachkomme ist, der ja dann auch gestorben ist, aber das mal beiseite gestellt einfach. Oder hatte er nie eine reelle Option, sondern es war einfach nur, es ist eine harte Entscheidung, die du jetzt hier treffen musst, aber eigentlich ist die Entscheidung klar und du hast gar keine Wahl. Und genau diese Frage hat sich mir da jetzt wieder gestellt und sie wurde mir wieder nicht beantwortet. Wir hatten wieder, möchtest du, dass wir deine Frau aufschneiden, damit dein Kind eine Chance hat? Oder sollen wir es lassen? Ja, was ist denn, wenn wir es lassen? Wird dann das Kind sterben? Da geht es ja auch nicht um den erstgeborenen Nachfolger, den er irgendwie braucht, sondern einen Erben hätte er ja so gesehen schon. Also diese für Viserys extrem wichtigen Punkt haben wir ja bei dieser Geburt gar nicht.
Ja, hast komplett recht. Ich finde, es ist impliziert irgendwie, dass wenn sie nichts machen, einfach beide sterben werden.
Für mich vom Gefühl auch.
Ja.
Weil ich, so wie, ich meine, es wird ja als extrem schwierige Geburt gezeichnet, und man weiß ja, wie oft Frauen einfach in der Vergangenheit bei sowas dann, oder wird ja auch in der Serie immer wieder. Aber wissen tue ich es einfach nicht.
Ja. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus will, aber ist alles komplett richtig. Aber ich finde auch danach, wie sie es gehandelt haben, dass sie rausgeht zu Vega, also zu dem gewaltigen Drachen, und sich dann quasi...
Und wie gewaltig der ist.
Wow. Ja, muss man auch mal sagen. Ne? Ist cool, dass man Vega überhaupt mal sieht. Also ist der größte Drache in der Welt.
Das wurde ja da noch gesagt. Aber, ja. Gehen wir gleich auf den Drachen ein. Jetzt komm, bringen wir deinen Punkt zu Ende sonst.
Ja, genau. Weil die Art und Weise, wie dieser Tod gehandelt wird, also die Szenerie, auch wie sie einfach aufsteht und rausgeht und niemand hält sie auf oder sowas. Und sie geht einfach dahin und lässt sich von Vega verbrennen. Ich fand noch cool, dass Vega so gezögert hat, also dass er nicht so direkt reagiert hat. Aber dennoch fand ich das, hat die Szene mit mir nicht geklickt. Also die haben sie einfach nicht, die Idee verstehe ich, aber sie haben es einfach nicht so inszeniert, dass ich es gefühlt habe.
Da stellen sich einfach 5 Fragen. Ja. Sie reden darüber, ob sie ihr den Bauch aufschneiden sollen, um das Kind rauszuholen und sie dabei stirbt. Sie hört das. Sie guckt. Und dann haben wir, glaube ich, einen Schnitt.
Ja.
Und dann.
Ich glaube, sie steht sogar auf und geht oder sowas.
Aber jetzt wäre der Punkt. Egal, wie die Leute sich da entscheiden, sie ist nicht in der Lage, sich gegen irgendjemanden hier durchzusetzen. Ob der Situation, in der sie ist, ob der Tatsache, dass sie eine Frau ist und in dieser Welt da einfach sich nicht durchsetzen kann und auch, dass sie nicht die Kraft jetzt einfach hätte, weil sie einfach gerade fast am Sterben ist und so. Wenn sie einen gnadenvollen Tod möchte, wenn sie den, sie hatte vorher irgendwann mal vom Tod eines Drachenreiters oder so gesprochen, das ist ja scheinbar das, worauf das für mich jetzt anspielte, dass sie sich dafür entscheidet, gut, der Tod eines Drachenreiters von deinem eigenen Drachen getötet zu werden, nicht ganz, aber irgendwie halt so eine Art für sie ehrenvollen Tod verbunden mit ihrem Drachen oder sowas zu haben, ist für mich nachvollziehbar. Aber wenn jetzt zum Beispiel Damon gesagt hätte, hey, ich will das Kind haben, holt das da raus, dann hätten die gepackt und hätten die aufgeschnitten. Das heißt, das ist nicht passiert. Aber wenn sie jetzt sagt, okay, das passiert nicht oder irgendwas, also wir haben ja irgendwas dazwischen ja kurz verpasst durch den Schnitt. Hätte man ihr da nicht geholfen? Oder warum geht sie alleine? Warum kommt man dann so später nach? Das, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an.
Genau das meine ich. Genau das meine ich. In dem Buch ist es so, sie sagt, sie will noch ein letztes Mal auf Vega fliegen. Und dann schafft sie es aber nicht, auf den Drachen zu steigen und stirbt. Und das kann man irgendwie nachvollziehen, dass sie sagen, okay, das ist sowieso ein bisschen anders gehandelt, die Szene.
Das sind auch Sachen, die ich gut finde. Ich finde nicht, du musst dich krampfhaft... Nee, das ist richtig. Das wird ja jetzt auch... Parallel läuft ja die Herr-der-Ringe-Serie, wo das ja noch viel mehr ist. Da habe ich auch ein bisschen mehr Ahnung von der Lore oder so. Ich finde das nicht schlimm, wenn man da abweicht. Solange es für die Serie passt und einfach als... Es ist halt ein anderes Medium und ich muss mich nicht sklavisch dran halten. Bei der letzten Folge gab es ja den Punkt mit seiner Bronzestampe, seiner Ex... Ich nenne sie mal Ex-Frau. die ja dann da geschossen ist. Und das war ja wohl in den Büchern auch total anders, dass sie da nochmal eine Weile gelebt hat und dann wieder aufgestanden ist und dann zusammengebrochen ist.
Total anders war das nicht.
Also habe ich jetzt halt mehrfach gehört, dann finde ich, ja, aber es ist doch ganz logisch, dass wenn ich das filmisch, das ist einfach ein anderes Medium, ich will da jetzt nicht 5 Minuten mit der Sache verbringen, dann an diesen Ort, und, sondern es ist eine Serie, dann reicht's einfach, der Fakt, sie ist da gestorben und dann ist es doch ein total schönes Bild, wie sie sich von ihrem Drachen, haben wir nochmal einen Grund, diese Drachen zu zeigen. Und zu dem Drachen habe ich jetzt ein paar Fragen. Am Anfang fliegen sie und Damon da lang.
Ja.
Da kam mir der Drache im ersten Moment jetzt gar nicht so riesig vor. Das habe ich da gar nicht so wahrgenommen. Ich habe aber auch mehr auf Damons Drachen in der Szene geachtet.
Charaxis.
Weil ich dachte, ach guck mal, das ist doch Damons Drachen. Komm, jetzt die Szene mit Damon. Ja. Matt Smith finde ich einfach einen tollen Schauspieler. Seit Doctor Who im Prinzip mag ich den total gerne. Und finde das toll, dass der jetzt mal eine Rolle hat, wo der auch zeigen kann, was das für ein cooler Schauspieler dann am Ende einfach ist. Weil viele Schauspieler haben das ja, wenn du denen mal die Gelegenheit gibst, denkst du immer, boah, kann der Schauspielern? Weil jetzt in Doctor Who ist er mir nie aufgefallen. Ich mochte den als Doktor, da ist er mir aber nie aufgefallen als der großartige, geile Schauspieler. Als
Charakterschauspieler.
Und hier ist er mir vom ersten Moment an, habe ich gedacht, boah, wann hat denn der gelernt, so geil zu spielen? Ja, vielleicht am Regisseur, sonst was, die Rolle liegt ihm einfach. Und da flogen ja die beiden Drachen nebeneinander her. Und wenn ich das richtig gesehen habe, also kam es mir so vor, als hätte der größere Drache, also ihr Drache, so Algen und sowas an sich hängen oder so. Das sah ganz komisch aus.
Ja, also der ist auf jeden Fall grün beschuppt, so grün-bläulich. Ich weiß nicht, ob da Algen dran waren, habe ich jetzt nicht so...
Das mag, wie gesagt, beim Gucken einfach so erstes Gucken und ich habe eher auf was anderes gerade. Ich hatte so ein Gefühl, hat der da irgendwie, da hing so was Grünes an dem Lange oder so. Das sah für mich einfach in dem Moment komisch aus. Da fand ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie super geil aussah. Aber dann die Szene, den Drachen von Namen, der sah ja so unfassbar alt aus. Ja. Und Und erstmal dachte ich, boah, sieht der komisch aus. Also habe ich erst richtig erkannt, was mir da genau gezeigt hat. Dann fand ich das extrem geil, wie dieser Drache dargestellt war.
Ja. Also Vega, den haben sie... Ich war sehr gespannt, wie sie es machen. Ich fand auch in der ersten Szene über Pentos, wo die da auch ein bisschen komisch, dass er diesen Feuerball spuckt und Daemon fliegt durch den Feuerball. Das war ein bisschen strange.
Ja, warum das passiert ist, keine Ahnung. Hat jemand gedacht, das sieht geil aus?
Ich weiß es wirklich nicht. Auch weil das ist so eine Sache, dass die in der Serie ab und zu andeuten, dass die Targaryens feuerresistent sind. Sind sie aber eigentlich nicht, aber ist... Anderes Thema. Ich fand, die sah teilweise halt im CGI nicht so ganz perfekt aus, vor allem wenn die diese Sättel da übereinander so gezeigt hatten. Aber trotzdem cool, Vega zu sehen. Und ich fand auch, wie er aussah und dann wie er so gezögert hat und dann nicht direkt auf Dracarys reagiert hat, fand ich das auch super cool. Und das ist halt der älteste und größte Drache, der da gerade existiert.
Da jetzt meine Fragen. Der älteste Drache, ich habe das ja jetzt oft genug mitgekriegt, die kriegen so einen Drachen in die Wiege gelegt. Also die hat diesen Drachen ja offensichtlich nicht in ihrer Wiege gehabt.
Ja.
Diese Drachen, lassen die, nachdem die einen Drachenreiter hatten, jemand anderen ihren Drachenreiter sein und sowas?
Ja, also prinzipiell funktioniert das. Es ist so, dass die halt viel älter werden als Menschen. Also sie können durchaus 200, 250 Jahre alt werden oder sonst was. Und es ist so, dass die von mehreren Reitern geritten werden können.
Also der Drache ist eher mit der Schildkröte verwandt.
Es funktioniert aber nicht andersrum. Also wenn ein Mensch einmal einen Drachen geritten hat, akzeptiert ihn kein anderer Drache.
Die riechen das dann.
Ja, genau. Also und es ist auch so, dass beides möglich ist. Zum einen, dass die das mit dem Ei in die Wiege gelegt bekommen und dann halt einen jungen Drachen direkt gebondet sind, quasi so. Mhm. Aber es ist prinzipiell auch möglich, einen alten Drachen zu unterwerfen, quasi so.
Klar wird dir das in der Serie jetzt nicht so gesagt. Also das ist was ich ganz faszinierend finde. Ich hab ein kleines, zerbrechliches, süßes Baby in der Wiege, dann schlüpft da so ein Drache raus und dann kuscheln die oder so. Stelle ich mir irgendwie sehr, sehr seltsam vor. Aber es ist ja auch eine seltsame Sache. Ich meine, dieses mit Mensch und Drache, das muss ja auch so sein. Das soll man sich ja gar nicht so recht vorstellen können.
Ich glaube, tatsächlich werden wir davon noch sehr viele Varianten sehen, wie sowas passiert, die auch schief gehen teilweise. Also das könnte noch sehr spannend werden in der Serie. Was ich aber sehr cool fand, ist, dass in der Folge das hier auch einmal aktiv gezeigt wurde. Nämlich ganz am Anfang
mit dem Jungen. Genau.
Weil das fand ich schon eine coole Szene und auch welche Gefahr damit schwingt. Ne? Weil das,
ich finde, diese Gefahr hätten sie noch... Es ist jetzt nur die Seriensache. Ich meine, das ist basiert auf einem Buch. Ich verstehe, man hält sich dann an das Buch. Mein Filmherz hat mir gesagt, der Junge wird jetzt gegrillt und das hätte ich super gefunden. Ich hätte das geil gefunden, wenn der Junge einfach, oh, ich hätte auch gerne einen Drachen, ich will auch einen Drachen haben und geht in diese Drachendings rein, weil er das für eine geile Idee hält. Und der Drache, zack, was weiß ich, der eine Drache speit dann ja kurz Feuer. Wenn er jetzt weggelaufen wäre, dann kommt von der Seite ein anderer Drache und schnappt ihn oder sowas. Hätte ich eine unfassbar starke Szene gefunden, um zu zeigen, auch für die sind das immer noch wilde Bestien.
Ja. Wer weiß, vielleicht kriegen wir sowas noch gezeigt. Who knows? Also, da würde ich nicht jede
Hoffnung aufgeben. Drachen, die Leute töten, sehen wir sicherlich noch genug.
Ja. Oh ja.
Also da gab es ja auch schon diese tolle Szene an den Trittsteinen, wo der eine Soldat, der mehr als tapfer gestorben ist, muss man mal sagen.
Meinst du, der da festgenagelt war?
Ja. Also ich meine, Respekt an den, der war cool. Dass der jetzt da nicht gerettet, sondern zermatscht wurde. Ich meine, Daemon kommt da mit dem Drachen angeflogen und landet da auf so einem Schlachtfeld. Da sieht der nicht, dass das einer von seinen war oder irgendwas. Also man könnte auch sagen, wäre ihm, auch wenn er es gesehen hätte, vermutlich egal gewesen. Das kann ich mir auch gut vorstellen bei diesem Charakter. Ja. Wobei ich auch, mein Gott, ich meine, seine treuen Soldaten rettest du ja eigentlich lieber, als dass du die opferst. Aber ich fand das einfach eine unfassbar geile Szene, wie er diesen Krabbenspeiser, ich glaube, es war der Krabbenspeiser, mit dem er da auch direkt geredet hat, ne? Da sagt, ah, nein, Daemon wird kommen und uns, ich weiß nicht, ob er sagt retten oder rächen oder sowas, aber so in die Richtung. Und dann kommt eben Daemon und macht da mal eben, aber dann mit diesem wunderschönen Geräusch wird er da geplättet. Also die Drachenszene haben sie teilweise schon sehr geil gemacht bis hier.
Ich muss auch sagen, ich liebe seinen Drachen. Dieses komisch geformte, mit viel zu langem Hals und komisch.
Das finde ich aber auch toll, dass nicht alle Drachen gleich aussehen, sondern total, weil ich kannte jetzt einfach, also wenn man mal so über die Drachen geht, die man aus Filmen kennt. Jetzt können wir mal ganz kurz noch so einen kleinen Exkurs. Ich meine, wie viele Filme kennst du, wo ein bisschen ordentlich Drachen zu sehen sind?
Also Smaug, natürlich, in Der Hobbit.
Ist der Smaug?
Smaug oder Smaug?
Ich kenne so eine, also geschrieben wird Smaug. Ich habe das jetzt halt auch vom Lesen in so einem Kopf. Bei Smaug. Mir war das dann Smaug. Ja, ich habe die Sachen nie auf Englisch gesehen. Kann ja sein, dass sie Smaug sagen oder so.
Ich habe irgendwie Smaug, aber es könnte auch Smaug.
Nee, Smaug. Habe ich nämlich jetzt auch aus gegebenem Anlass halt die Tage nochmal geguckt. Also ja. Da kann man den Vergleich dann ja schön anschauen. Kennst du noch mehr, wo man wirklich mal mit ordentlichem...
Mit richtig geilen Drachen? Gute Frage, ey. Ich glaube, es gibt noch ein ganz... Beowulf? Ist da nicht die Angelina Jolie auch ein Drache? Irgendwie?
Aber ist sie ein Drache?
Ich glaube, die ist... lehne ich mich gerade weiter aus dem
Platz. Ich meine, der Film hat ein paar tolle Szenen, aber an Drachen erinnere ich mich da jetzt nicht. Da gibt es diese Seeschlangen, die da vorkommen und sowas auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall, sind wir uns jetzt, fällt uns spontan wenig ein, wo das mal gut... Ich meine, mir fallen noch ein paar Filme ein, wo Drachen vorkommen. Aber nie, wo wirklich auf... einem richtig hohen Niveau und so. Und ich weiß noch, wie begeistert ich war von Smaug. Als man den im Kino so das erste Mal richtig, weil das war mein, wow, das war ein richtiger Drache. Nicht so eine CGI-Grütze, irgendwas so. Und dann kam Game of Thrones und ich war der Meinung, hast du mal gesehen, wie scheiße Smaug mal aussieht?
Also du hast es jetzt nochmal geguckt, sieht er wirklich nicht mehr? Also ich hab's schon lange...
Der sieht gut aus. Ja, ja. Aber wenn ich ihn... Einfach von der Brutalität von den, in Game of Thrones von diesen Drachen. Die sehen halt viel nachvollziehbarer aus. Viel weniger wie ein Fantasy-Wesen. Weil Smaug ist auch dieser große, mächtige Drache, der reden kann und intelligent ist und so. Und diese Drachen sind ja wirklich mehr Tiere.
Ja.
Man könnte ja sogar sagen, wenn das jetzt nicht dieses Fantasy-Element hätte, dass ein Drache ja wahrscheinlich viel zu schwer wäre und dass er Feuer speien kann, sehen die einfach aus wie Echsen. Und die sehen wirklich nachvollziehbar aus und so. Und sahen aber alle gleich aus. Und jetzt nochmal so eine Variation da so ein bisschen reinzubringen, finde ich total interessant.
Tobi hatte in einem von unseren Podcasten eine super Idee gepitcht, dass ein besseres Intro gewesen wäre, wenn man irgendwie in dem Intro die verschiedenen Drachen kennengelernt hätte. Also, dass man die besser noch auseinanderhalten kann. Aber ich finde auch, prinzipiell bin ich auch begeistert, wie sie die Drachen handeln. Nur das CGI hier und da, ab und zu ist es nicht...
Es ist mal besser, ich finde, die Drachen sehen super aus in ruhigen Momenten.
Ja.
Jedes Mal, wenn die da durch die Gegend durcheinander fliegen und so, finde ich, dann wird da so ein Klumpatsch draus, da kann ich nichts mehr erkennen. Und das ist nicht direkt schlecht. Ich meine, ich verstehe auch, dass das Budget nicht dafür reicht, um immer geil, und das brauche ich auch gar nicht. Aber ich finde, wenn man ab und an mal so einen Drachen schön von nahem den guten Shot sieht, das macht einfach sehr viel Freude, weil die einfach faszinierend geil aussehen.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, was ich ein bisschen bescheuert fand, aber würde ich gerne deinen Take drauf wissen. Laris Strong schickt seine...
Wer? Wer von den dreien ist das?
Sorry, Laris Kraft, also der mit dem kaputten Fuß.
Kaputter Fuß, okay.
Genau. Der geht in die Dungeons, also geht in die Kellergewölbe und holt sich drei Leute, schneidet denen die Zungen raus und schickt die nach Harrenhal, um seinen Vater und Bruder zu töten.
Die Zungen sind einfach, gemein.
Ist dir aufgefallen, dass die so einen Skarabäus auf ihrem Mantel haben?
Ich hab's nicht für einen Skarabäus gehalten. Ich hätte gesagt, Larve, irgendwas, okay. So ein Ekelscheiß.
Ja. Was mich daran gestört hat, ich glaube, es war für den Zuschauer, dass der Zuschauer checkt, okay, also dass die gehören zu Laris Kraft. Aber wie dumm ist es, Mörder loszuschicken mit dem Emblem von dir drauf? Weil der hat das ja auch
ist das sein Emblem?
Der hat das auf deinem Stab.
Stimmt, da gab es diesen Shot vom Stab rauszoomen.
Genau.
An den erinnere ich mich.
Genau.
Aber ich erinnere mich nicht dran, was man auf dem Stab genau gesehen hat. Deswegen habe ich diese Verbindung nicht gezogen.
Ich glaube, es ist ein Skarabäus oder sowas in der Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Gib mir 2 Sekunden, darüber nachzudenken.
Okay.
Nee, das ist dumm.
Es war für einen Zuschauer, glaube ich, aber es ist schon...
Also ich würde mir gerne... Also wir werden im Nachhinein, werde ich noch mal 5 Minuten drüber nachdenken und sagen, ob mir da irgendein Grund für einfällt, den man da vorschieben könnte. Nicht, dass das jetzt dann... Also das war, aber da fällt mir spontan nichts ein, was das irgendwie nachvollziehbar macht.
Ja.
Also ich schneide denen sogar die Zungen raus, damit die nicht... Ach, dann mache ich mal, wenn einer von denen lesen oder schreiben konnte. Ne?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ist die Frage. Wahrscheinlich können die alle...
Weiß lesen. Ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Analphabetismus gerade in Westeros ist und so. Ich gehe davon aus, eher hoch dementsprechend, aber der da war's. Also ich meine irgendwie, ist nur weil ich denen die Zungen rausgeschnitten habe, ist das ja jetzt auch nicht todsicher oder so. Aber ihnen auch noch mein Symbol da irgendwie dran zu heften ist, wenn da einer erwischt wird, natürlich schon selten dämlich. Nicht so clever. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nochmal nachdenke, ist es sein Symbol oder hat das Symbol was mit dem Haus zu tun? Weil er bringt ja die Leute von diesem Haus um. Vielleicht.
Es hat nichts mit dem Haus zu tun. Also das Haus hat ein anderes Wappen. Also der Skarabäus ist, glaube ich, sein Symbol. Wenn es ein Skarabäus ist oder Käfer. Es hat ein bisschen was von dem von der Spottdrossel von Kleinfinger. Der hatte ja auch so eine, weißt du, der hatte so eine kleine Mockingbird im Englischen.
Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, im Konkreten.
Aber ich habe das Gefühl, da wollten sie einfach noch eine Verbindung zu Kleinfinger machen. Aber gut. Ich würde sagen, wir rappen es hier ab. War cool, dass du dabei warst. Gerne wieder, falls Tobi und Marcel mich nochmal...
Hast du rappen gesagt? Muss ich jetzt rappen?
Das kann ich nicht. Muss abrappen. Okay, also. Wir freuen uns auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Euch noch ein schönes Wochenende oder Woche. Rap, rap, rap. Ciao, ciao.
Ciao.